Wir gehen heute nochmal in das Buch Haggai, und zwar in Haggai Kapitel 2. Es gibt ja nur zwei Kapitel, kann man nicht fehlen. Haggai Kapitel 2, und da kommen wir schon auch jetzt langsam zum Schluss dieses Buches. Haggai Kapitel 2, wo das Wort des Herrn am selben Tag nochmals an Haggai ging und somit auch an den Statthalter. Ich möchte lesen ab Vers 20 bis 23. Und hier heißt es: Und das Wort des Herrn erging zum zweiten Mal an Haggai, am 24. Tage des Monats also. Sage zu Serubabel, dem Statthalter, sage zu Serubabel, dem Statthalter von Juda: Ich erschüttere den Himmel und die Erde und will Königsthrone umstoßen, die Macht der heidnischen Königreiche zertrümmern. Und ich will die Kriegswagen umstoßen samt ihren Reitern, das Ross und Mann zu Boden sinken, und ein jeder umkomme durch das Schwert des anderen. An jenem Tage, spricht der Herr der Heerscharen, will ich dich, Serubabel, Sohn Sealtiels, meinen Knecht nehmen und dich anstecken wie einen Siegelring. Denn dich habe ich erwählt, spricht der Herr der Heerscharen. Unser heutiges Thema heißt ermutigende Worte im Blick nach vorne. Ermutigende Worte im Blick nach vorne. Und wir haben uns letzte Mal schon beschäftigt, dass dass Gott zu Haggai am 24. Tage des 9. Monats im 2. Jahre des persischen Königs Darius gesprochen hatte. Das haben wir in Vers 10 gelesen. Und hier sehen wir jetzt in Vers 20 wiederum, dass Gott, der Herr, zum zweiten Mal hier zu Haggai gesprochen hat und er eine zweite Botschaft weiterzugeben hatte. Um was ging es in der ersten Botschaft des Herrn am 24. Tage des 9. Monats? Wir haben das in der letzten Predigt dann gesehen, dass der Herr dem Volk mehr oder weniger den Spiegel vor Augen gehalten hat, wie es da eigentlich so aussieht. Denn sie hatten sich nicht entsprechend dem Herrn geweiht. Sie haben zwar versucht, hier wieder im Tempel die Arbeit aufzunehmen und manches zu tun, aber sie hatten sich wenig darum gekümmert, was vor Gott rein und unrein ist. Und Gott, der Herr, musste ihnen durch Haggai sagen, in Kapitel 2, Vers 14, ebenso ist auch dieses Volk und diese Nation vor mir, spricht der Herr, so ist jedes Werk ihrer Hände, was sie das selbst opfern, unrein ist es. Vielleicht hatten nur anfangs so einen lässigen Lebensstil und haben also dahin gelebt. Ja, ist schon nicht egal, ob man heilig lebt oder nicht. Doch irgendwann hat sich die Sache auf andere übertragen. Und auf einmal war das ganze Volk verunreinigt. Das ist wie ein Sauerteig damals gewesen, der auf alle übergegangen ist. Wohl dachten einige, wir können Gott schon dienen, egal, ob wir geheiligt sind, ob wir gereinigt sind vor Gott oder nicht, ob wir rein oder unrein sind. Nicht so ganz heilig sein, das macht doch nichts aus, das ist kein Problem, sieht doch keiner. Doch Haggai machte einen Vergleich. Ob es dann möglich wäre, also Reines mit Unreinem anzustecken. Und er fragte da in Bezug auf Lebensmittel, zum Beispiel, kann man gutes Brot mit schimmligem Brot anstecken? Ja, und wir würden sagen, die Priester damals auch, natürlich, ja, das geht. Kann man zum Beispiel auch einen gesunden Apfel mit einem faulen Apfel anstecken? Leg nur mal einen Apfel zu mehreren gesunden hin, was geschieht? Irgendwann werden die auch faul werden. Und wir sagen, ja, auch das geht. Um noch ein weiteres Beispiel zu nennen, können wir fragen, kann ein Kranker, ja nicht einer, der einen Knochenbruch hat, zum Beispiel ein Kranker, der mit Grippe infiziert ist, kann der einen gesunden Menschen anstecken? Auch hier würden wir sagen, ja, natürlich, das geht auf jeden Fall. Und wir müssen uns alle schützen vor den Grippeviren, dass wir nicht davon angesteckt werden. Und so zeigt Gott durch den Propheten Haggai seinem Volk auf, dass sich das ganze Volk durch ein wenig Unreinheit oder ein wenig Unheiligkeit vor Gott verunreinigt hatte. Kaum jemand hatte sich entsprechend geheiligt. Wahrscheinlich haben sie auch nicht die Vorschriften, die wir im dritten Buch Mose über rein und unrein finden, wahrscheinlich haben sie das auch kaum beachtet. Und nun musste Gott durch, also Gott, der Herr, durch den Propheten Haggai sagen: Somit sind auch alle eure Opfer und letztendlich auch eure Werke vor mir unrein. Und jemand hatte einmal die Erfahrung gemacht, wie schlimm eigentlich die Sünde um sich fressen kann. Diese Person hat es wahrscheinlich eher im persönlichen Leben gemacht, aber genauso kann es auch in einem ganzen Volk sein. Und er hat gesagt, Sünde kann so schlimm sein wie ein Kamel, das in ein Zelt eindringt. Und wir müssen aufpassen, dass es uns nicht so geht wie diesem arabischen Kameltreiber, von dem ich jetzt erzählen möchte. Ein arabischer Kameltreiber, der schlief in der Wüste in seinem Zelt. Und die Nacht war bitterkalt, wie das oft in der Wüste so ist. Aber um Mitternacht erwachte er dann auf. Und er dachte, was ist denn da, man kommt da in mein Zelt rein. Und er sagte, da streckt ein Kamel seine Nase in mein Zelt herein. Er wollte aufstehen und das Kamel hinaustreiben, doch er dachte, ach ja, das schadet ja nichts. Wenn nur die Nase des Kamels in meinem Zelt ist, das stört mich jetzt nicht so sehr, ich schlafe weiter. Und man muss ja auch ein bisschen Mitleid mit solchen Tieren haben, die draußen sind. Als er später aber wieder aufwachte, hatte das Kamel den ganzen Kopf und den langen Hals in sein Zelt hineingeschoben. Und der Araber dachte, jetzt muss ich aber einschreiten. Aber das Kamel hielt ihn dann zurück mit den Worten, oh, hast du etwas dagegen, dass ich weiter hereinkomme? Wo es draußen doch so schrecklich kalt ist. Der Mann dachte, ja, eigentlich hat das Kamel recht. Und er legte sich wieder schlafen. Als er jetzt aber zum dritten Mal aufgewacht ist, da ist er heftig erschrocken. Denn jetzt waren auch die Vorderbeine und der Höcker des Kamels in seinem Zelt drin. Und als er aufstehen und das Kamel hinausjagen wollte, sagte das Kamel wieder, ich verspreche dir dieses Mal feierlich, dass ich keinen Fingerbreit weiter in dieses Zelt hereinkommen werde. Außerdem ist es für dich wärmer im Zelt, wenn wir so weit zu zweien hier drinnen sind. Und der Araber, der war so faul und bequem, dass er trotz seiner wachsenden inneren Besorgnis wieder einschlief. Sehr bald aber erwachte er mit einem Schreckensschrei auf um Hilfe. Denn das schwere Gewicht des Kamels lag jetzt auf ihm drauf. Und das Tier sagte jetzt, wenn du Platz brauchst, dann geh einfach raus aus dem Zelt. Und damit ist die Geschichte beendet. Nichts gegen Tierliebe. Schön, wenn sie auch Kamele warm haben. Wenn wir aber das Kamel mit der Sünde vergleichen, dann ist uns ein sehr anschauliches Beispiel, wie Sünde in unser Leben hereinkommen kann, schleichend Stück für Stück hereinkommen kann und uns letztendlich tatsächlich auch beherrschen kann, ja den ganzen Raum einnehmen kann. Und das wäre schlimm, wenn das geschehen würde. Sünde kann sich aber auch übertragen, das wissen wir, auch in einer ganzen Gemeinde oder in einem ganzen Volk. Der Sauerteig greift um sich. Doch Gott möchte nicht, dass wir der Sünde diesen Raum geben. Gott möchte, dass wir die Sünde ausräumen, dass wir das Kamel hinaus tun aus dem Zelt, raus mit dir. Hier drin ist heiliger Raum. Und bei Gott ist jederzeit Umkehr möglich, auch für dich und für mich. Denn unser Herr Jesus hat für uns alle am Kreuz bezahlt. Und dort am Kreuz hat er schließlich auch für die Sünde bezahlt. Tja, wir sagen ja, die Sünde ist aber noch da. Ja, die wird in Ewigkeit weg sein, wenn wir bei ihm sind. Er hat die Sünde besiegt. Aber heute schon hat er uns Gnade geschenkt durch seinen Sieg im Kreuz, dass wir über die Sünde herrschen können. Wir haben Macht über die Sünde, wir müssen nicht sündigen. Du bist kein Knecht mehr der Sünde. Und die Bibel sagt, wem ihr euch aber hingebt, dessen Knechte seid ihr. Entweder gibst du dich der Sünde hin, dann bist du der Sündeknecht, oder gibst dich Gott hin, dann bist du Gottes Knecht. So einfach ist das laut Bibel. Jesus hat den Sieg über die Macht der Sünde, des Todes und des Teufels vollbracht. Sein ist die Macht und die Herrlichkeit. Und so werden wir von Gott zu einem heiligen Leben aufgerufen. Und Gottes Wort sagt zu dir und auch zu mir, brich mit der Sünde. Koste es, was es wolle. Gib sie in den Tod. Und wenn sie dich wieder einholt, gibt es wieder neu in den Tod. Auch zur Zeit Haggais sollten die jüdischen Menschen umkehren, wenn wir jetzt wieder zu Haggai zurückkommen. Und Gott, der Herr, sprach durch Haggai: Von diesem Tag an, wo ihr umkehrt und wo ihr in heiliger Weise ins Werk geht und den Tempel baut, will ich euch segnen. Haggai 2, Vers 19, so hat auch der Weinstock, der Feigen, Granatäpfel und Olivenbaum noch nichts getragen. Bisher habt ihr keinen großen Segen erfahren. Aber der Herr sagte: Aber von diesem Tage an will ich segnen. Und das war auch das Thema unserer letzten Predigt. Heute kommen wir jetzt, wie gesagt, zu einem letzten Abschnitt oder zum letzten Teil dieses Buches, zu den letzten Versen des Propheten Haggai. Und somit schließen wir heute das Buch ab. Und wie schon gesagt, erstaunlicherweise hatte der Herr an demselben Tag, nämlich wie wir in Vers 20 lesen, nochmals zu Haggai, dem Propheten, gesprochen und ihm den Auftrag gegeben, diese Botschaft an Zerubabel, den Sohn Sealtiels, den Statthalter von Juda, zu verkünden. Und unser erster Punkt heißt: ermutigende Worte. Ermutigende Worte. Wenn du vielleicht diesen Text liest, dann wirst du sagen: Ja, was ist da Ermutigendes dran? Ich kann da nichts finden. Aber wir gehen jetzt näher drauf ein. Was finden wir in diesen Versen für eine Botschaft? Was war das für eine Botschaft? Wir können also auf jeden Fall sagen, es war eine prophetische Botschaft, die Gott der Herr hier an seinen Propheten, an den Haggai weitergegeben hat, und Haggai gab es an Zerubabel weiter. Es war eine prophetische Botschaft, die sich noch erfüllen wird. Die ist heute noch nicht erfüllt, aber sie wird sich noch erfüllen. Da können wir ganz sicher sein. Und doch war es damals für den Zerubabel eine Botschaft der Ermutigung. Denn Haggai, der Prophet, hatte das Volk ermahnt, aber auch ermutigt und hatte gesagt: Geht hin und baut das Haus des Herrn. Wir haben das gelesen in Haggai 1, Vers 8, wo Haggai dazu aufruft: Geht auf den Berg und holet Holz und baut das Haus. Das wird mir gefallen und mir zur Ehre gereichen, spricht der Herr. Und das war natürlich schon eine Ermahnung oder ein Auftrag, ein Befehl: Geht los und macht es. Und der Herr sagt: Das wird mir gefallen, das wird mir zur Ehre gereichen. Und genauso müssen auch wir immer wieder uns aus Gottes Wort ermahnen lassen oder auch beauftragen lassen, aber auch auf der anderen Seite ermutigen lassen, der Sache des Herrn nachzukommen und sein Haus zu bauen. Was heißt das für uns heute, sein Haus zu bauen? Das heißt zunächst einmal, überhaupt persönlich im Reinen zu sein mit dem Herrn. Da fängt es an. In persönlicher Hingabe und Heiligung mit dem Herrn zu leben. Einfach auch die Liebe zum Herrn zu pflegen. Sich in persönlicher Liebe auch ihm hinzugeben. Natürlich aus seiner Liebe heraus. Das heißt aber auch, im Gebet zu verharren. Täglich in seinem Wort zu lesen. Das muss unsere tägliche Speise sein, die Freude, dass wir sein Wort erforschen. Und es ist auch die persönliche Nachfolge, sein Haus zu bauen. Ich muss ein persönlicher Nachfolger des Herrn Jesus sein. Und wer ihm nicht persönlich nachfolgt, der kann auch nicht sein Jünger sein. Und dann geht es weiter. Der Herr hat uns allen einen großen Auftrag gegeben, den Missionsauftrag. Setzt du dich ein für diesen Auftrag? Wo bewegst du dich in diesem Auftrag? Wo bist du ein Glied in diesem Auftrag? Auch der Missionsauftrag dient dazu, sein Haus zu bauen. Evangelisation und Rettung von Menschen. Wie dringlich brauchen wir da immer wieder einen klaren Blick dafür? Und dann geht es natürlich auch um die Auferbauung der Gemeinde. Die Gemeinde ist das Haus des lebendigen Gottes. Nicht das Gebäude, sondern die Personen, die in diesem Gebäude sind. Ich habe schon öfters gesagt, wir könnten uns auch unter der Brücke treffen, draußen auf der Straße. Dann wäre trotzdem das Haus Gottes vor Ort, unter der Brücke. Da, wo die Gläubigen versammelt sind, da ist das Haus Gottes. Das sind nicht die Räumlichkeiten. Und das ist für jeden wichtig, mitzuwirken in Gottes Haus. und zwar wie wir es vorhin gesungen haben, als ein lebendiger Stein, sich in Gottes Haus einzubringen. Gott hat uns Gaben gegeben, jeden von uns, Möglichkeiten, ihm zu dienen. Und das sollen wir in Treue tun. Geht hin und baue das Haus, spricht der Herr. Und er sagt, das wird mir gefallen und das wird zu meiner Ehre gereichen. Und da müssen wir diesen Dingen, so gut es geht, hinterherkommen. Und für all diese Dinge, da braucht es nicht nur Ermahnung, sondern da braucht es auch Ermutigung. Und das ist so wichtig, Ermutigung. Und vielleicht erleben wir das tatsächlich manchmal zu wenig. Ermutigung. Vor allem auch da, wo du vielleicht schon Schritte gemacht hast und entmutigt worden bist. Du hast dich vielleicht um Menschen bemüht oder du hast Schritte in der Nachfolge. Ja, du warst unterwegs und doch bist du vielleicht wieder irgendwo gefallen oder es hat nicht so geklappt, wie du gedacht hast. Und man lässt dann vielleicht lieber resigniert. Und genau da brauchen wir wieder Auferbauung, man braucht Ermutigung. Und so gilt es auch für dich und für mich. Lass dich nicht entmutigen. Lass dich nicht zurückhalten von dem, was der Herr dir gezeigt hat, was du tun sollst. In Bezug auf sein Haus und auf seine Ehre. Und mache da weiter, wo du dich von Gott berufen weißt. Bleibe dran an seinem Werk, bleibe auch dran an Menschen, bleibe dran im Gebet, bleibe dran in der Nachfolge und. Und wo du dich noch nicht für den Herrn und seine Sache einbringst, da tue Schritte. Und das wird dem Herrn gefallen und das wird dem Herrn zu seiner Ehre gereichen und wir wollen seine Ehre suchen. Baue das Haus Gottes. Du bist mit dran, beteiligt, du wirst mit hineingezogen von Gott. Und bring es du mit zur Vollendung. Gott möchte dich darin reichlich segnen. Auch Serubabel, der Statthalter von Juda, er brauchte solche Ermutigung. Bleib du dran an dem Auftrag, den dir Gott gegeben hat. Du und Josua, der hohe Priester, ihr habt so viel Verantwortung von Gott übertragen bekommen. Lasst euch nicht entmutigen, bleibt dran. Und diese Ermutigung, die finden wir nachher, da gehen wir noch drauf ein. Ich möchte zunächst fragen, wer war eigentlich Serubabel? Haben wir jetzt in der ganzen Behandlung dieses Buches jetzt noch nicht so genau betrachtet. Ist ganz interessant, Serubabel heißt übersetzt in Babel erzeugt. Oder auch Babelspross wird Serubabel genannt. Und Serubabel, das war ein Mann, der in der Gefangenschaft in Babel geboren ist. Also die Generation, die aus der Gefangenschaft hervorgegangen ist und nachher zurückgekommen ist mit der ersten 50.000, die wieder zurückgekommen sind nach Jerusalem. Und wir haben es in Buch Haggai schon öfters gelesen, dass er ein Sohn Sealtiels war. Und es wird ja öfters wiedergegeben, dass Serubabel, ja, wie ich es gerade sagte, der Sohn Sealtiels war. Aber jetzt die Frage, wer aber war Sealtiel? Sealtiel war ein Sohn von Jechonja bzw. Joachim. Und Jechonja war ein Sohn des früheren Königs Joachim. Ja, das verwechselt man sehr schnell. Ist auch nicht ganz so einfach. Man muss sich das auch nicht jetzt bis ins Detail merken. Jedenfalls ist es wichtig, dass Serubabel ein Urenkel des ehemaligen Königs von Juda war, des Königs Joachim. Und somit war Serubabel eigentlich ein Thronfolger im Lande Juda. Aber interessant, er hatte keine Krone und er war auch nicht als König eingesetzt. Was war er denn? Es wird berichtet hier in Haggai, dass er ein Statthalter war. Ein Statthalter ohne Krone. Und er war dabei, mit einem Überrest des jüdischen Volkes sich dabei abzumühen, den Tempel wieder aufzubauen. Oh, es war eine mühselige Arbeit. Und dieser Tempel, der wurde auf viel einfache Weise wieder aufgebaut, wie das damals bei König Salomo war. Und doch war es eine so große Aufgabe. Dieser Tempel spiegelte nicht mehr die Pracht und Herrlichkeit, wie das damals bei Salomo war. Aber wenigstens sollte Gott wieder sein Haus haben unter dem Volk in Jerusalem. Und Gott sollte wieder in ihrer Mitte wohnen. Das war Gott auch ein großes Anliegen. Und der alttestamentliche Gottesdienst sollte wieder stattfinden können. Und insgesamt war es keine leichte Sache, in welcher sich dieser eigentliche Kronprinz, wenn man so sagen darf, dieser Serubabel befand. Ja, manche, wenige von uns haben noch etwas davon erlebt, wie das damals in Deutschland war, als alles in Trümmern lag. Der Nachkriegszeit. Und die deutschen Städte in Trümmern lagen. München war ja auch, waren ja auch viele Trümmer. Und manche wissen da noch von der Nachkriegsgeneration, wie schwierig solch ein Wiederaufbau war. Es war eine karge Zeit. Man hat nicht so einen Luxus gehabt wie heute. Man hat ja kaum Baumaterial gehabt. Es musste erst wieder alles angekurbelt werden. Und wie viel Ermutigung zu einem Wiederaufbau nötig war. Und Gott, der Herr, wusste auch um die schwierige Situation, in welcher sich das Volk Israel und Zerubabel befand. Denn sie hatten ja auch noch immer wieder mit Einflüssen von den Feinden zu tun. Und so übermittelt Gott, der Herr, jetzt durch Haggai eine zweite Botschaft, nämlich, wie schon gesagt, ein Wort der Ermutigung. Und wie hatte der Herr jetzt das gemacht? Wie konnte er jetzt den Zerubabel und auch das Volk letztendlich ermutigen? Ganz interessant, wie Gott es gemacht hat, indem er jetzt Zerubabel einen Weitblick gegeben hat. Indem er dem Zerubabel den Blick für ihn, für Gott geöffnet hat. Indem er dem Zerubabel auch einen Ausblick gegeben hat. Auf Gottes Tun hin, aber auch auf das, was Gott in Zukunft noch tun wird. Und ich denke, auch wir sind manches Mal dazu geneigt, so vor uns herzutrödeln oder auf uns selber zu schauen und den Kopf hängen zu lassen und denken, wir hätten kaum noch eine Perspektive, irgendwie mit dem Herrn weiterzugehen oder was für ihn zu tun oder überhaupt. Es ist ja so schwer in unserem Leben, es ist so schwer als Gläubige in dieser Welt zu sein und wie überhaupt alles weitergehen wird, ach, man resigniert so schnell. Und da braucht es auch für uns immer wieder eine Ermutigung. Und wie es Gott hier gemacht hat, auch immer wieder einen Blick für ihn, für Gott. Es braucht einen Blick auf Gott hin. Was Gott bisher getan hat, aber auch welche Verheißungen er gegeben hat in seinem Wort. Aber auch welche Prophetien er gegeben hat und was noch eintreffen wird. Das ist so wichtig auch für dich und für mich. Und liebe Freunde, Geschwister, das kann uns zur großen Ermutigung werden. Wir brauchen einen Blick für Gott. Und das zieht uns wieder nach oben. Und das heißt immer, loben zieht nach oben, danken schützt vor Wanken. Aber tatsächlich, im Psalm 103 heißt es ja auch, lobe den Herrn meine Seele. Und Gott möchte einen da wieder richtig aufrichten. Lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Vergiss es ja nie, was er dir Gutes getan hat. Psalm 103, Vers 2. Erinnere dich daran beständig, was der Herr dir Gutes getan hat. Und dann halte aber auch daran fest, was er gegenwärtig tut und was er noch alles tun wird. Das müssen wir vor Augen haben. Und was hatte der Herr dem Zerubabel aufgezeigt? Er hat ihm aufgezeigt, dass all die Königreiche und Völker, die in dieser Welt sind, nicht größer und stärker sind als der Gott Israels. Sie sind nicht größer, nicht stärker. Und Gott steht über ihnen. Und jetzt einmal in eigenen Worten gesagt, er konnte zu Zerubabel schon sagen, zieh doch mal zurück, Zerubabel. Schau doch mal, was ich, der Herr, getan habe mit deinem Volk, mit Israel. Ich habe es erwählt, weil ich euch geliebt habe und heute noch liebe. Und wie ich euch aus der Knechtschaft Ägyptens damals erlöst habe. Und wie ich euch 40 Jahre in der Wüste getragen habe, euch ernährt habe, versorgt habe, geleitet habe. Und wie das Volk dann durch Josua in das Land Kanaan eingezogen ist, einen Sieg um den anderen hatte. Das war ich, das war der Herr. Gottes Pläne und sein Ratschluss kamen mit Israel zustande. Und Gott hält es dem Zerubabel vor Augen. Und seinem Volk. Und er macht es auch dem Zerubabel und seinem Volk begreiflich, dass sich er, der Herr, auch weiterhin zu ihm, dem Zerubabel und auch zu Israel stellen wird. Nicht umsonst sagte der Prophet Zacharia, vielleicht gehen wir auf den auch bald mal ein, der Prophet Zacharia, der lebt ja zur selben Zeit wie der Prophet Haggai. Und Zacharia sagte, denn wer euch antastet, also wer Israel antastet, der tastet seinen, also Gottes Augapfel an. Zacharia 2, Vers 1. Denn wer euch antastet, der tastet seinen Augapfel an. Was ist der Augapfel? Der Augapfel ist eigentlich das Auge selbst. Und bei Gott ist es gerade so, als ob man ihm ins Auge fassen würde, wenn man irgendetwas Böses an Israel tut. Als wenn man Israel antastet, als ob man Gott selbst ins Auge fassen würde. Frage, was würdest du tun, wenn dir jemand einfach so ins Auge fasst? Ach komm, ich hau dir da mal rein mit dem Finger oder nimm mal einen Stab, stupse mal ein bisschen rein. Was würdest du tun? Du würdest sofort abwehren. Das will ich nicht. Weg mit dir. Es würde dir ja auch wehtun. Und du wolltest den Fremdkörper loswerden. Du wolltest diesen Fremdkörper abschütteln. Und genau so macht es Gott mit allen, die seinen Augapfel anrühren. Das geht nicht. Er behütet und bewahrt seinen Augapfel. Jetzt aber kommen wir wieder zu Zerubabel. Was war der Inhalt dieser ermutigenden Worte, welche jetzt der Prophet Haggai an Zerubabel überbringen sollte? Das erste, ermutigende Worte. Zweitens, der Inhalt, ein Blick nach vorne. Ein Blick nach vorne. Der Herr sprach, Kapitel 2, Vers 21, sage zu Zerubabel, dem Statthalter von Juda, ich erschüttere den Himmel und die Erde. Was sind denn das für ermutigende Worte? Ich erschüttere den Himmel und die Erde. Was will denn der Herr damit sagen? Ich erschüttere den Himmel und die Erde. Er bringt damit zum Ausdruck, Zerubabel, es wird nicht immer alles so bleiben, wie es jetzt gerade ist. Sondern es wird noch eine große Veränderung eintreten. Und im Buche Haggai, da hatten wir ja bereits in Kapitel 2, Vers 6 davon gelesen, dass hier schon eine große Erschütterung angekündigt wird. Wenn wir da mal reinschauen in Kapitel 2, Vers 6, da lesen wir, denn allzu spricht der Herr der Heerscharen. Noch einen kleinen Augenblick und ich erschüttere den Himmel und die Erde, das Meer und das Trockene. Noch einen kleinen Augenblick. Was meint der Herr damit konkret? Es wird tatsächlich ein Erschüttern des Himmels und der Erde sein. Ganz real. Aber wir können fest davon überzeugt sein, dass diese Erschütterung bis heute noch nicht eingetreten ist. Das ist noch Prophezeiung für die Zukunft. Wann wird es eintreten? Es wird dann eintreten, bevor der Sohn Gottes in diese Erde sichtbar wieder hereinkommt und sein sichtbares Reich aufrichten wird. Denken wir nur an die siebenjährige Trübsalzeit, die hier auf Erden stattfinden wird. Da wird schon viel Schlimmes geschehen. Doch wir denken auch an die Zeit direkt vor dem Kommen des Herrn Jesus, was uns auch Matthäus 24 weitergibt, was ja auch schon einer der Predigten erwähnt habe. Matthäus 24, das Endzeitkapitel im Evangelium des Matthäus. Wir können es gerne mal noch mal kurz aufschlagen. Matthäus 24, Verse 29 und 30. Da wird von der Trübsalzeit gesprochen. Dann aber in Matthäus 24, Vers 29 heißt es dann, bald aber nach der Trübsal jener Tage wird die Sonne verfinstert werden und der Mond wird seinen Schein nicht mehr geben. Und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte des Himmels in Bewegung geraten. Das wird etwas sein, wenn die Sonne verfinstert wird. Und wie ist das mit dem Mond? Der gibt seinen Schein auch nicht mehr und Sterne werden vom Himmel fallen. Und die Kräfte des Himmels werden in Bewegung geraten. Es wird also alles ins Wanken kommen. Vers 30. Und dann wird das Zeichen des Menschensohnes am Himmel erscheinen. Und dann werden alle Geschlechter der Erde sich an die Brust schlagen und werden des Menschensohn kommen sehen auf den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Da wird uns nur ein klein wenig von dieser Erschütterung gezeigt. Wir könnten auch noch andere Stellen aus dem Alten Testament herziehen. Wird uns jetzt aber die Zeit nicht reichen. Jedenfalls bevor der Sohn Gottes kommt, wird Himmel und Erde ins Wanken geraten. Die Menschen werden auch große Furcht bekommen und sie werden erschüttert werden. Das wird gewaltig sein. Was aber Haggai hier auch prophezeite, ist nicht nur Erschüttern von Himmel und Erde, sondern auch ein Erschüttern aller Nationen. Und das müssen wir hier auch vor Augen haben. Haggai 2, Vers 7, da heißt es, wenn wir wieder zurückkommen auf Haggai: Und ich will auch alle Nationen erschüttern. Das ist interessant, dass nicht nur die Himmel und Erde ins Wanken geraten, sondern auch die Nationen ins Wanken geraten, ja, erschüttert werden. Und weitere Details erfahren wir eben dann hier in Haggai 2, Vers 22. Und hier spricht der Herr der Heerscharen davon, dass er Königsthrone umstoßen will und heidnische Königreiche zertrümmern will. Haggai 2, Vers 22, und ich will Königsthrone umstoßen und die Macht der heidnischen Königsreiche zertrümmern. Und ich will die Kriegswagen umstoßen, samt ihren Reitern, dass Ross und Mann zu Boden sinken und ein jeder umkomme und ihn das Schwert fresse. Oder ein jeder umkomme durch das Schwert des anderen. So wird es an dem Tage sein, wenn der König aller Könige auf die Erde zurückkommen wird, der König aller Könige sichtbar kommen wird, dann wird er zunächst dem Antichristen ein Ende bereiten. Er wird ihn sofort beseitigen. Doch der Jesus wird auch alle Königsthrone und Königreiche dieser Erde stürzen. Können wir uns das vorstellen? Der Jesus wird es tun. Und liebe Freunde, Geschwister, das ist keine Fantasie, welche man einfach so erdenkt, ja, so könnte es sein, oder die wir irgendwo so zusammenzimmern. Nein, das ist biblische Prophetie und das wird real eintreffen. Der Herr hat es gesagt. Dieses Ereignis finden wir zum Beispiel auch im Buch Daniel. Auch Daniel bezeugt in Daniel 2, Vers 44, aber in den Tagen jener Könige wird der Gott des Himmels ein Reich aufrichten, das ewiglich nie untergehen wird. Und sein Reich wird auf kein anderes Volk übergehen. Und dann heißt es, es wird alle jene Königreiche zermalmen und ihnen ein Ende machen. Es selbst aber wird ewiglich bestehen. Der Jesus wird allen Königreichen ein Ende machen. Ja, sie sogar direkt zermalmen. Und liebe Freunde, Geschwister, solche Aussagen müssen auch uns den Blick öffnen für das, was Gott noch tun wird. Und es kann bald geschehen. Es ist auch für uns eine wunderbare Perspektive. Und solche Worte müssen auch uns zur Ermutigung dienen. Alle Reiche dieser Welt werden keinen Bestand haben. Halten wir das fest. Sie werden untergehen vor Gott. Zwar toben bis heute die Völker und die Nationen, das wissen wir und das sehen wir jeden Tag. Ein Volk lehnt sich wieder das andere auf. Kaum war mal irgendwo wieder ein paar Jahre Frieden, dann ist aber wieder ein Knatsch zwischendrin oder man rüstet wieder gegenseitig auf. Kriege und Kriegsgeschrei auf der ganzen Welt, das ist an der Tagesordnung heute. Gegenseitiges Wettrüsten. Auch ständig Konflikt im Nahen Osten. Was dreht sich nicht auch alles um Israel? Gefahr und Bedrohung. Doch wie sehr können wir uns freuen, dass es eines Tages ganz anders sein wird. Und es geht auch gar nicht darum, dass wir heute irgendwie die Welt retten könnten. Das ist ein Blödsinn, was da teilweise heute auch von den Kanzeln verkündigt wird. Dass wir quasi uns dafür einsetzen müssen, dass die Welt ganz anders wird, wie sie heute ist. Die Welt kannst du nicht verändern, niemals. Wir können nur in die Welt hineinwirken, Salz und Licht sein für die Welt. Das will Gott. Aber die Welt kannst du nicht retten. Gott wird die Nationen stürzen. Und wie sehr können wir uns freuen, dass eines Tages die Welt oder es auf dieser Erde so sein wird, wie es Gott gedacht hat. Wenigstens wieder, weitgehend wieder, alles im Einklang sein wird, wie es Gott von Anfang an gegeben hat. Denn der Sieger von Golgatha, er wird diesem furchtbaren Treiben hier auf Erden ein Ende bereiten. Er wird die Nationen stürzen. Und er wird durch Israel und durch Jerusalem sein sichtbares tausendjähriges Königsreich, welches ein tausendjähriges Friedensreich ist, aufrichten. Und dieses Reich wird sich
über alle Nationen auf die ganze Erde erstrecken, bis zum letzten Volksstamm. Es wird keinem Stamm verborgen bleiben, dass der König aller Könige jetzt hier auf der Erde ist. Und wer Segen haben will, nach Sacharja 14, sollte Jahr für Jahr als Nation nach Jerusalem pilgern, um Segen zu empfangen, vom König aller Könige. Da wird der Segen von Rom nicht mehr ausgegeben, nur noch von Jerusalem. Und das ist gut so. Welch eine Ermutigung, auch für uns, heute, jetzt für diesen Herrn zu leben und sein Haus zu bauen, an seinem Werk mitzuarbeiten. Das muss uns die Augen dafür öffnen. Und wer zu Jesus gehört, dem gehört auch eine wunderbare und herrliche Zukunft. Und unser Herr sagt es zu uns in seinem Wort: Fürchte dich nicht, du kleine Herde. Fürchte auch du dich nicht in deinem persönlichen Umfeld. Denn unser Herr ist größer als alles, was dir in dieser Welt begegnet. Und ganz genau dies sollte bereits damals für Serubabel und für den Überrest des jüdischen Volkes eine Ermutigung sein. Bleibt dran an dem Werk des Herrn, macht weiter. Der Herr steht darüber. Und der Herr steht, oder die Nationen sind nicht größer als der Herr. Und der Herr wird alles zu seinem Ziel hinausführen. Kommen wir jetzt noch zu einem dritten und letzten Punkt. Das erste war ermutigende Worte. Zweitens ein Blick nach vorne. Und als drittes ein Siegelring an Gottes Hand. Ein Siegelring an Gottes Hand. Und das ist so wunderbar hier, wenn wir diesen letzten Vers, den Vers 23 miteinander betrachten. Was Gott für ein Augenmerk auf Serubabel legt. Für uns hat eigentlich Serubabel keine besondere Bedeutung, oder wird... Hast du dich schon mal besonders mit Serubabel beschäftigt? Wir beschäftigen uns natürlich viel mehr mit einem König David oder mit einem Salomo oder vielleicht an Weihnachten mit Josef, aber doch nicht mit Serubabel. Aber Gott legt sein Augenmerk auf Serubabel. Lesen wir hierzu Kapitel 2, Vers 23. An jenem Tage spricht der Herr der Heerscharen: Will ich dich, Serubabel, Sohn Sealtiels, meinen Knecht nehmen und dich anstecken wie einen Siegelring? Denn dich habe ich erwählt, spricht der Herr der Heerscharen. Also das ist schon was Besonderes, was wir hier lesen. Welch eine wunderbare Sichtweise wird uns hier auf Serubabel gezeigt. Welch eine Liebe hat Gott zu Serubabel. Ja, und welch ein krönender Abschluss. An jedem Tage, spricht der Herr der Heerscharen, will ich dich, Serubabel, Sohn Sealtiels, meinen Knecht, nehmen. O unser Herr und Gott, der hat weise Pläne und Ziele. Wie ich schon in der Leitung sagte, er hat auch gute Pläne und Ziele mit dir, mit mir, mit unserem Leben. Und er hat die besten Absichten. Und er spricht hier von Serubabel als von seinem Knecht. Und wisst ihr, Knecht Gottes sein, das ist eigentlich ein ganz besonderer Titel für Menschen. Knecht Gottes sein. Denken wir da zum Beispiel im Alten Testament an Männer wie Mose. Wie oft wird von Mose gesprochen, dass er Gottes Knecht ist? Gott spricht oft von Mose als seinem Knecht. Doch aber auch von Männern wie von Hiob. Teufel wollte Hiob versuchen und Gott sagt: Ja, mein Knecht Hiob, du darfst ihn erproben. Aber auch von David wurde als dem Knecht Gottes gesprochen und von vielen anderen. Oder denken wir überhaupt an die Zusage von Gott an Israel, worin Gott selbst Israel als seinen Knecht nennt. Oh, ich denke, das sollten wir noch kurz aufschlagen. Jesaja 41, Jesaja Kapitel 41. Das ist so eine ermutigende Stelle. Jesaja 41, da möchte ich Versen lesen ab Vers 8. Jesaja 41, und hier sagt der Herr: Du aber Israel, mein Knecht Jakob, mein Auserwählter, du Same Abrahams, meines Freundes. Abraham war ein Freund Gottes. Und dann heißt es in Vers 9 weiter: Welchen ich von den Enden der Erde genommen und aus ihren Winkeln berufen und zu dem ich gesprochen habe: Du bist mein Knecht. Ich habe dich auserwählt und verwerfe dich nicht.
Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Sei nicht ängstlich, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch. Ich erhalte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Siehe, zu Schanden und zu Spott werden alle, die wider dich zürnten. Es werden zunichte und kommen um die Männer, die mit dir zankten. Du wirst sie suchen, aber nicht finden. Die Leute, welche mit dir haderten, wie nichts und gar nichts werden die Männer, die wider dich streiten. Denn ich, der Herr, dein Gott, ergreife deine rechte Hand und sage dir, fürchte dich nicht. Ich helfe dir. Erschrick nicht, du Würmlein Jakob, du Häuflein Israel. Denn ich helfe dir, spricht der Herr, und dein Erlöser ist der Heilige Israels. Siehe, ich mache dich zu einem neuen, scharfschneidenden Dreschwagen. Du wirst Berge zerdreschen und zermalmen und Hügel der Spreu gleich machen. Du wirst sie werfen und der Wind wird sie davontragen und der Sturmwind wird sie zerstreuen. Du aber wirst an dem Herrn Freude haben und dich des Heiligen Israels rühmen. Ach, was sind das für ermutigende Bibelstellen. Und wisst ihr, auch solche Stellen, die können wir für uns ganz persönlich nehmen. Denn auch uns hat Gott erwählt. Auch uns hat Gott berufen. Und auch unser Gott ist der Heilige Israels. Und der wird uns nicht verwerfen. Und wir brauchen uns nicht zu fürchten, weil er mit uns ist. Du brauchst nicht ängstlich zu sein, weil du solch einen Gott hast, der dich stärkt und der dir hilft und dich erhält durch seine rechte Hand seiner Gerechtigkeit. Wie wunderbar. Natürlich wissen wir auch im Neuen Testament, Paulus, Petrus, andere Apostel, die haben sich alle Knechte Gottes genannt. Die Frage ist jetzt natürlich auch, ob wir uns auch Knechte Gottes nennen können. Sind wir Knechte Gottes? Würdest du dich als Knecht Gottes sehen können? Ein Knecht des lebendigen Gottes? Vielleicht würde mancher sagen, ach, das kann ich nicht so unbedingt sehen, ein Knecht Gottes zu sein. Dennoch können wir wahrhaftige Knechte Gottes sein. Warum? Weil Jesus uns erlöst hat und er, der vollkommene Knecht Gottes, in diese Welt hereingekommen ist und draußen auf Golgatha seine Hände und Füße vor dich und für mich durchbohren ließ. Er hat für dich mit seinem Leben bezahlt und hat dich durch sein kostbares Blut erkauft, damit wir jetzt Kind Gottes sein können. Aber in der Gotteskindschaft können wir auch seine Diener sein, ihm stets zu Befehl sein, ihm gehorsam sein wollen, freiwillige Diener sein und somit auch freiwillige Knechte Gottes. Im neutestamentlichen Begriff Knecht, da liegt ja der griechische Wort Doulos drin, das griechische Wort Doulos, das mehr oder weniger Sklave bedeutet. Möchtest du freiwillig ein Sklave Jesu Christi sein? Wenn du das sein möchtest, dann hat der Herr ganz bestimmt seine Freude an dir. Und liebe Freunde und Geschwister, wenn wir nun bei dem Herrn Jesus sind, so haben wir auch durch ihn das rechte Bild vor Augen, auf wen jetzt dieser Text von Haggai abzielt. Wenn Haggai jetzt so den Zerubabel hervorhebt, dann zielt er hier auch wiederum im Weitblick auf Jesus Christus ab. Indem Gott es zu Haggai sagt und Haggai zu Zerubabel: Ich will dich, Zerubabel, Sohn Sealtiels, meinen Knecht, nehmen und dich anstecken wie einen Siegelring. Von wem spricht denn hier Haggai oder auch der Herr vielmehr? Er spricht hier im Weitblick von dem Sohne Gottes. Denn es ist hochinteressant, dass Zerubabel aus der Geschlechtslinie David stammt und Jesus Christus der wahre Thronfolger Davids ist und sogar Zerubabel im Geschlechtsregister Jesu Christi erwähnt wird. Können wir mal Matthäus 1, Vers 12 reinschauen. Da heißt es, nach der Übersiedlung nach Babylon zeugte Jechonja den Sealtiel, Sealtiel zeugte aber den Zerubabel. Und dann geht es ja weiter bis Jesus Christus. Wir finden den auch in Lukas 3, den Zerubabel. Und Zerubabel war in der Geschlechtslinie Jesu Christi. Zerubabel, mein Knecht, sagt der Herr. Und was wird Gott, der Herr, mit diesem Knecht tun? Er wird ihn anstecken wie einen Siegelring. Und Gott vergleicht den Zerubabel mit einem königlichen Siegelring. Ein Siegelring wurde ja früher von Königen benutzt, um den Dokumenten ihr amtliches Siegel aufzudrücken. Ja, wir können heute eher Eheringe, ist auch ein Zeichen, ist auch ein gewisses Siegel für eine Ehe, ein Bund vielmehr. Das können wir heute. Aber damals hat der König mit dem Siegel sein Versprechen gegeben. Zu dem Inhalt dieses Briefes, wenn er das besiegelt hat, da stehe ich. Und da stehe ich dahinter, mit meiner Person hinter diesem Dokument, das ich hier besiegelt oder versiegelt habe. Und ganz genau so sehen wir, wie sich Gott hier zu Zerubabel stellt, aber in weitem Vorausblick zu seinem Sohn Jesus Christus. Denn Jesus Christus ist ja auch der vollkommene Zerubabel. Und zugleich ist es natürlich auch ein wunderbares Zeugnis, dass die Linie Davids nicht aussterben wird, sondern dass eines Tages der Nachkomme Davids und Zerubabels auf dem Thron Israels und der ganzen Welt eingesetzt wird. Und Gott wird sich vollkommen zu ihm stellen, weil Jesus Christus ja auch wahrhaftiger Gott und das ewige Leben ist. Und das ist bei Gott besiegelt. Es wird so eintreten. Warum lesen wir hier in Haggai 2, Vers 23 im zweiten Teil? Warum stellt sich Gott so zu Zerubabel oder in weitem Vorausschau zu seinem Sohn Jesus Christus? Es heißt hier ganz einfach, denn dich habe ich erwählt, spricht der Herr der Heerscharen. Zerubabel wurde von Gott erwählt, genauso wie Gott auch überhaupt Israel erwählt hatte. Und in weiser Vorausschau sah der Herr ja seinen Sohn. Ziehen wir hierin jetzt noch eine kurze Kehrtwende zu uns oder ein Kurzschluss zu uns. Wird Gott dich auch an seine Hand stecken wie ein Siegelring? Das ist die Frage. Oder kannst du Gott so nahe sein, wie er es hier von Zerubabel sagt, wie ein Siegelring an seiner Hand? Vielleicht würdest du sagen, ach, das denke ich nicht. Ja, wissen wir nicht so genau. Doch weißt du, das ist ja schließlich auch so das Wunderbare, dass Gott immer auf seinen Sohn sieht. Es ist sein geliebter Sohn. Und Gott, der Sohn ist immer beim Vater. Und wenn wir durch den Sohn erlöst sind, so sieht er dich und mich jetzt durch seinen Sohn. Und wir dürfen genauso in der Nähe des Vaters sein wie der Sohn. Natürlich nur durch den Sohn, weil wir durch den Sohn zum Vater kommen. Und wenn der Vater den Sohn so liebt, so liebt er auch dich und mich in ähnlicher Weise. Und das nicht aufgrund deines Verdienstes oder weil du so gut wärst. Ja, heute habe ich mich angestrengt. Oh, da muss Gott mit mir zufrieden sein. Dann liebt er mich. Das wäre ein Kurzschluss, wenn wir so denken würden. Er liebt dich jeden Tag, auch wenn du den größten Mist baust. Er liebt dich auch niemals aufgrund deines oder meines Verdienstes. Natürlich gefällt es ihm, wenn wir in Heiligung leben, wenn wir an seinem Werk beteiligt sind. Es gefällt ihm und das gereicht ihm zur Ehre. Aber die Liebe ist letztendlich bedingungslos. Er liebt dich nicht aufgrund deines Verdienstes, sondern auf dessen, was sein Sohn für dich und für mich getan hat im Kreuz. Darauf kommt es an. Und wenn der Sohn dem Vater heute so nahe ist, wie ein Siegelring an des Vaters Hand, so sind wir es auch. Und all unser Verdienst. Es ist auch ganz schön, dass eigentlich im Neuen Testament auch von einem Siegel gesprochen wird. Lasst uns das noch kurz aufschlagen. 2. Timotheus 2, Vers 19. Es ist nämlich ein fester Grund Gottes, der besiegelt ist. 2. Timotheus 2, Vers 19. Und das ist ganz wichtig, auch für dich und für mich. 2. Timotheus 2, Vers 19. Und hier sagt der Apostel Paulus: Aber der feste Grund Gottes, der bleibt bestehen und trägt dieses Siegel. Es ist also besiegelt bei Gott. Und dieses Siegel heißt: Der Herr kennt die Seinen. Und es trete ab von der Ungerechtigkeit, wer den Namen des Herrn nennt. Das ist schlechthin die Konsequenz natürlich, wenn der Herr uns kennt und sieht, unseren Namen weiß, dass wir dann auch von der Ungerechtigkeit abtreten. Aber der feste Grund Gottes bleibt bestehen und trägt dieses Siegel. Der Herr kennt die Seinen. Und das ist wunderbar. Er kennt dich und mich. Und er weiß ganz genau, wie es uns geht und dass wir zu ihm gehören. Was uns immer auch begegnen mag, was dir auch immer passieren mag, bedenke, dieses Siegel Gottes ist da. Und das brauchen wir jeden Tag. Oder die Erinnerung daran. Und auch das ist sehr ermutigend. Und damit möchte ich jetzt so langsam zum Schluss kommen. Unser heutiges Thema hatte geheißen, ermutigende Worte im Blick nach vorne. Und wir können davon überzeugt sein, dass auch Serubabel durch diese Botschaft, die er jetzt noch von Haggai gehört hat, hier abschließend, ermutigt worden ist. Ermutigt worden ist, dran zu bleiben am Werke Gottes. Dran zu bleiben, den Willen Gottes zu tun, ja den Tempel wieder aufzurichten. Und schließlich war er ja auch von Gott dazu berufen und erwählt. Und Serubabel war Gott dem Herrn ja schließlich auch so nahe und Gott hat ihn so lieb wie einen Siegelring an seiner Hand. Und vor dem Volk Israel, das wissen wir, da lagen noch viele Jahrhunderte des Kämpfens und des Leidens, bis dann der Messias in das eigene Volk hineingekommen ist. Doch sie haben ja den Messias nicht erkannt, sie haben ihn verworfen. Und auch darum hat heute noch Israel viele Kämpfe und viel Leiden. Aber wir sehen, wie Gott dieses Volk wieder neu emporbringt vor unseren Augen. Und das ist das Wunder, jeden Tag, dass wir leben, auch in den Nachrichten wahrnehmen, was ist wieder mit Israel. Und umso mehr wir das sehen, und dieser Feigenbaum Israel krönt, sollen wir unsere Häupter erheben. Denn der Sommer ist nahe. Der König kommt bald. Und wir warten auf ihn. Und wenn er kommt, dann wird es Veränderung geben. Er wird alle Feinde unter den Schemel seiner Füße bringen und sein herrliches Königreich mit Israel aufrichten. Und er wird herrschen mit dir und mit mir. Das sagt sein Wort. Lasst uns an diesen Worten wieder neu Trost fassen und wieder neu ermutigt werden, diesem Herrn auch heute zu leben, ihm untertan zu sein. Auch wenn wir heute noch durch mancherlei geistliche Kämpfe müssen. Israel muss durch äußere Kämpfe, wir durch geistliche Kämpfe. Auch müssen wir manchmal durch innere und äußere Anfechtungen hindurch. Auch müssen wir manchmal durch Schmerzen hindurch, durch Nöte, durch Leiden, durch Krankheiten. Doch wir haben die Verheißung, unser Serubabel kommt. Der wahre Serubabel kommt, der vor dem Herrn gilt, vor Gott wie ein Siegelring. Und wir werden mit ihm leben und mit ihm herrschen. Denn er hat auch dich und mich erwählt. Und darum rühmen wir schon heute seinen heiligen Namen. Und das bis in Ewigkeit. Amen. Lasst uns beten. Allmächtiger Gott und Vater, wir möchten dir danken für dein ewiges Wort. Wir möchten dir danken, Herr, für das, was du in dein Volk und Erbe Israel hineingelegt hast, auch für die Propheten, die du gesendet hast. Wir danken dir, dass sich schon so viele Propheten haargenau erfüllt haben, wie du es gesagt hast. Und so können wir auch ganz gewiss und sicher sein, dein Wort ist die Wahrheit. Und das, was noch nicht erfüllt ist, wird sich erfüllen, ganz genauso, wie du es vorausgesagt hast, auch durch einen Propheten Haggai. Wir möchten dir so sehr danken auch für die Einblicke, die wir in dieses Buch bekommen durften. Und danke auch, Herr Jesus, für den Weitblick, den wir heute wieder bekommen haben. Und dass, wenn wir, Herr, nur auf uns schauen, Herr, dass wir doch auch immer wieder von dir die Augen geöffnet bekommen für das, was du tust, was du in unserem Leben schon getan hast und was du in Zukunft noch tun wirst in der Erfüllung deiner Prophetie. Wir können immer wieder nur staunen und sind beschämt vor dir, wenn wir oft so müde sind, dir nachzufolgen, auch schwach sind oder nur auf uns schauen. Vergib du unser Herr. Wir möchten uns wieder neu, Herr, aufmachen und dir leben, dir dienen, deine Zeugen sein. O Herr, und wir brauchen dich jeden Tag. Erfülle uns, Herr, mit dir und lass, Herr, du uns unsere ganze Freude sein. Dir sei der Dank dafür in Ewigkeit. Amen.